Hallo, wir sind Hans Onkelbach und Christian Herrndorf und ihr hört Kohle, Knast und Kaviar, den True Crime Podcast der Düsseldorfer Online-Zeitung 4.0. Diese Folge ist etwas Besonderes, weil sie der erste Teil einer Doppelfolge ist. Haben wir auch noch nie gemacht. In dieser Doppelfolge geht es um die Stasi-Prozesse, die in Düsseldorf stattgefunden haben. Wie bei fast all unseren Fällen hat mein Kollege Hans das Ganze als Gerichtsreporter begleitet. Ich, der ich beim Mauerfall gerade mal 12 Jahre alt war, habe fast keine Ahnung davon und bin sehr gespannt, was Hans mir heute erzählt. Im ersten Teil geht es um die Stasi und Markus Wolf. Warum genau, hören wir jetzt in den Nachrichten.
Am 4. Mai 1993 findet im Verhandlungssaal A01 des Oberlandesgerichts Düsseldorf eine ganz besondere Gerichtsverhandlung statt. Der Angeklagte Markus Wolf, ehemaliger Leiter des Auslandsnachrichtendienstes der DDR, muss sich wegen Landesverrats und Bestechung verantworten. Die Justiz der Bundesrepublik steht vor einer bis dato ungelösten Frage. Wie urteilt man über den Spion eines untergegangenen Staates?
Hans, die erste Frage, die ich mir stelle, hat noch gar nichts mit dem Prozess oder Markus Wolf zu tun, sondern mit dem Standort des Ganzen. Warum findet der Prozess in Düsseldorf statt? Ich hätte immer gedacht, sowas findet in Berlin statt, weil das ja dann die Hauptstadt wurde und eben auch die Stasi in Berlin saß.
Ja, das ist eigentlich auch ziemlich logisch, aber die Rechtslage ist leider eine andere oder sie ist eine andere. Es hat auch vorher schon Prozesse ähnlicher Art in Düsseldorf gegeben. Das liegt daran, dass nach der deutschen Gesetzeslage in den einzelnen Bundesländern jeweils das OLG zuständig ist für Staatssachen, für Staatsverbrechen im weitesten Sinne. Das OLG, was in der jeweiligen Landeshauptstadt sitzt. Und wir reden ja hier über eine Zeit, in der war Bonn Hauptstadt. Da sind die Fälle, wenn du so willst, passiert. Es ging ja immer um Regierungsarbeiten oder ja, die.
Also es ist der Tatort. Bonn ist der Tatort.
Bonn quasi. Ist praktisch der Tatort.
Okay, verstanden.
Das ist so Theorie. Also Bonn ist der heute würde man sagen, virtuelle Tatort.
Ja.
Und für solche Dinge sind in den Bundesländern jeweils die OLGs der Landeshauptstadt zuständig. Okay, in diesem Fall Düsseldorf.
Okay, also Bonn holt das Ganze nach NRW und dann ist es eben die
Landeshauptstadt. Richtig, weil Bonn damals Hauptstadt
war. Okay, verstanden. Jetzt bist du ja dabei gewesen. Wo hat das Ganze getagt? Also wie kann ich mir das Szenario vorstellen, dieses Prozesses?
Also nicht an dem Standort, den wir so kennen in der Altstadt, ne? Das frühere Amts- und Landgericht. Sondern es gab, in Derendorf gab es ein eigenes Gebäude dafür, das ein Hochsicherheitsbunker, weil da auch Terroristenprozesse stattgefunden haben. Und das war eine ganz besondere Sache. Der Saal hatte keine Fenster. Man ging, um in diesen Saal zu kommen, musste man im Gebäude durch so ein ganz enges Treppenhaus eine Treppe runter, nicht hoch, runter. Und da war so ein kleiner Vorraum, da war eine Doppeltür und dahinter war der Saal, in dem die Kammer tagte.
Okay. Wie hast du die Stimmung da wahrgenommen? Also was war das für ein Prozess oder wie war die Atmosphäre da?
Wir müssen uns ja vergegenwärtigen, wir sind Anfang der 90er Jahre. Also der Prozess, über den wir jetzt reden, der hat im Frühjahr 1993 begonnen. Der Fall der Mauer war noch nicht so furchtbar lang, ja. Man war in der Bundesrepublik, also im westlichen Teil noch sehr stark damit beschäftigt, sich mit dem Anschluss der neuen Bundesländer, mit der sogenannten Wiener Vereinigung zu arrangieren. Es kamen unfassbar viele Informationen, alles auf einmal aus diesem Land drüber. Die frühere DDR war natürlich noch längst nicht so weit, also die Bundesländer, so wie sie heute aussehen. Ich erinnere mal an den Spruch von Helmut Kohl, ich verspreche euch blühende Landschaften. Da war man damals noch weit von entfernt. Ja, die Stimmung war interessiert, zum Teil auch verblüfft, was man da alles erfuhr, was da gelaufen ist.
Du bist unser Hauptangeklagter in dem ersten Teil unserer Doppelfolge, Markus Wolf. Wie hat der auf dich gewirkt?
Markus Wolf galt als der Mann ohne Gesicht.
Oh, okay.
So wurde der von Journalisten und den Geheimdienstkreisen beschrieben. Der war ja ein, wenn du so willst, war das der oberste Spion, der Spionagechef der DDR. Und ich erinnere mich noch sehr gut an einen Spiegeltitel, ich würde mal sagen Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Da sahst du ein total verschwommenes Bild, wo du mit viel Fantasie konntest du einen Mann mit einer dunklen Brille sehen. Und das war das erste Mal, dass im Westen in Kreisen außerhalb der Regierung und außerhalb der Geheimdienste der Name Markus Wolf auftauchte. Und der wurde da geschildert wie so ein Phantom. Man wusste, dass es den gab, aber es gab keine Fotos von dem. Normalerweise Fotos von Erich Mielke und von Honecker, die ganze Mischpoke der DDR, die sahst du ja dauernd rauf und runter. Auch in den Nachrichten der DDR tauchte der nie auf, noch nicht mal namentlich. So, das heißt, man wusste überhaupt nichts über den. Und dann so peu à peu in den 80er gab es dann so die ersten Hinweise darauf, dass es da unter Erich Mielke einen sehr mächtigen Mann geben musste, der den kompletten Geheimdienst der DDR irgendwo leitete. Insofern, ich war brennend vor Neugier. Ich werde das nie vergessen, denn ich hatte diesen Spiegelbericht noch vor Augen. Und als ich dann gelesen habe, der wird hier in Düsseldorf angeklagt, habe ich gesagt, da gehe ich auf jeden Fall hin, den will ich mal live sehen. Ich hatte ja keine Ahnung, wie sieht der überhaupt aus? Man sah dann die ersten Bilder natürlich im Fernsehen, erste Fotos, aber den live zu erleben, das hätte ich mir um keinen Preis der Welt entgehen lassen.
Ja, dann stelle ich die Frage anders. Wie hat dieser Mann, von dem du noch nicht wusstest, wer es ist und wie er ist, auf dich gewirkt?
Wie ein Lebemann. Der sah sehr gut aus, der war groß, super gekleidet. Du merktest dem an, der war einfach weltgewandt, der war sich seiner Rolle bewusst, seiner Macht bewusst, der war charmant. Ich habe also mehrfach mit, der saß in dem Untersuchungshaft, muss man dazu sagen. Der kam dazu hin, jeweils zu den Terminen, reiste der morgens an. Der lebte damals in Berlin, kam morgens an, immer mit seiner neuen Frau, die sehr viel jünger war, sehr attraktive Frau. Kamen die Beine reinspaziert. Er hatte immer so einen Trenchcoat über dem Arm, ne, gut gekleidet. Und der war völlig offen, plauderte locker mit jedem. Also ich weiß, ich habe viel mit dem geredet, war sehr amüsant. Also der hat auf mich regelrecht sympathisch gewirkt. Hm.
Das ist halt ein ganz anderes Bild, als man das dann immer so vor Augen hat. Ne? Man hat bei DDR assoziiert man immer so alte graue Männer irgendwie mit so einer eckigen Brille und so weiter. Aber das sind diese Bilder, die eben die Honecker und Mielke geprägt haben. Und das ist dann offenbar jemand ganz anders gewesen.
Ja, und vor allen Dingen Mielke, sein Chef. Hm. Na, ich meine, jeder, der den mal gesehen hat, also egal ob im Film oder live, das ist das genaue Gegenteil. Dieser kleine, krawallige Knubbel. Und dann sah ich da diesen großen, gut aussehenden, schlanken Mann, der da auftrat, der hatte mit richtig, früher nannte man sowas Grandezza. Ne? Also wir haben alle gesagt, wow. Ja, war interessant.
Wie ist dessen Lebensgeschichte? Also was hat man dann auch im Prozess erfahren? Also was hat der für einen Lebenslauf gehabt?
Der war ursprünglich geboren, ist der irgendwo im Schwabenland, Hechingen oder so. Ist aber relativ früh, damals mit der Familie, sind die in den Osten gezogen. Da gab es die DDR ja noch nicht. Der ist, glaube ich, Jahrgang irgendwie Ende der 20er Jahre oder sowas. Und hat da eine ganz normale Ausbildung gemacht, hat eine Zeit lang übrigens als Journalist gearbeitet beim Radio in der DDR und hat dann als bei der Stasi, Ministerium für Staatssicherheit, angefangen und hat da in relativ kurzer Zeit eine unglaublich steile Karriere hingelegt. Was mich nicht wundert bei dem, der war hochintelligent, der war gewandt, der war machtbewusst. Also die haben den als Glücksfall betrachtet, garantiert. Der konnte zwar überall hinschicken, der wäre also never ever im Westen irgendwo aufgefallen oder in Washington, Frankreich oder so. Der wirkte sich irgendwo überall so wie in seiner natürlichen Umgebung. Völlig anders als Erich Mielke.
Ja, über den haben wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen. Das ist ja auch so die Person, die du mit Stasi immer verbindest. Ne? Also ich hätte mal gedacht, der Chef der Stasi ist Erich Mielke und dann gibt's ganz lange nichts und irgendwelche Abteilungsleiter. Wie ist die Rollenverteilung zwischen den beiden?
Also Mielke war der Minister, im Prinzip die Nummer eins der Stasi. Aber an zweiter Stelle kam schon Markus Wolf und der war Leiter einer Abteilung, die nannte man HVA. Hauptverwaltung Aufklärung hieß das Ding. Und im Prinzip sämtliche Spitzel der Stasi, alle Spione, alles, was da lief, im Inneren wie im Äußeren, das war seine Sache. Also er hat im Prinzip das umgesetzt, was Mielke und das ZK, also das Zentralkomitee der SED, was die beschlossen haben. Markus Wolf war im Prinzip die Seele dieses ganzen Betriebes.
Nun haben wir schon darüber gesprochen, der Tatort ist Bonn. Das heißt, wir reden über einzelne Spionagefälle, die sich in der damaligen Bundeshauptstadt zugetragen haben. Was sind die Hauptanklagepunkte? Also was ist da in dem Prozess dann wirklich verhandelt worden?
Das ist jetzt, diese Frage ist die richtige Frage. Was hat er überhaupt getan? Also, und war das nicht rechtmäßig, was er gemacht hat? Er hat ja seinen Job gemacht.
Das hätte ich danach noch gefragt. Keine Sorge, aber genau, erstmal ging es darum, was man ihm vorgeworfen hat.
Spionage gegen die Bundesrepublik Deutschland und andere Länder. Man hat ihm Agententätigkeit vorgeworfen. Und hat er natürlich breit grinsend da gesessen und hat immer genickt.
Ja. Aber das eben nicht als Unrecht angesehen. Gibt es denn konkrete Fälle, also aus der Bundesrepublik?
Ja, ich nehme mal ein Beispiel. Der hatte also ein Klaus Kuron ist damals in dem Prozess, war er dabei. Das war so ein Doppelagent, den hat er geführt. Es gab eine Sekretärin, die im Ministerium in Bonn sehr hoch im Vorzimmer eines Staatssekretärs, soweit ich mich erinnere. Man nannte die damals die Roten Romeos. Das waren also Spione, das waren DDR-Agenten, die machten sich gezielt an bestimmte Frauen ran. Haben die dann also, und weil die oft, das waren oft alleinstehende Frauen, weil die waren so sehr im Job, das hat viel oft die Beziehung nicht ausgehalten, dann haben die alleine gelebt und dann kam so jemand, der hat die umgarnt, war sehr charmant und freundlich und dann sind die Beziehungen eingegangen und so eine hatte Markus Wolf indirekt über einen anderen Agenten, ich nenne es mal am Haken, der Fall ist auch in Düsseldorf verhandelt worden damals, die Frau war hier angeklagt, also es gab mehrere Fälle.
Ich bin jetzt schon großer Fan der Formulierung Roter Romeo, aber das ist nur wirklich am Rande.
Die ist übrigens nicht von mir, die ist von der Bild-Zeitung.
Sensationell.
Ah ja, es war überhaupt, es traf.
Ja, also man hat sofort ein Bild vor Augen.
Du weißt genau,
um was es versteht geht. Auch die gesamte Geschichte also, sofort.
Ich weiß nicht, wer es erfunden hat, aber er war gut.
Keine Ahnung. Genau, das hat die Person sich super ausgedacht. Nur gibt's ja in der Geschichte, also jetzt auch wieder für Menschen, die etwas jünger sind, so wie ich, zwei Fälle, wo DDR sehr sichtbar wird in Bonn. Das eine ist das Misstrauensvotum gegen Willy Brandt, wo es ja eigentlich immer darauf hinauslief, dass das Rainer Barzel, also dass Willy Brandt gestürzt wird und eben Rainer Barzel von der CDU dann eben neuer Bundeskanzler wird. Das war das Ziel dieses Misstrauensvotums. Das andere ist dann der Fall, der Willy Brandt wirklich zum Sturz gebracht hat, nämlich der Fall Guillaume. Wie hängt Markus Wolf in den beiden Geschichten drin?
Also Guillaume war natürlich sein Superstar. Der ist ja da auch als Zeuge aufgetreten. Das können wir gleich noch schildern. Guillaume ist in den 60er Jahren ganz gezielt in den Westen geschickt worden und man hat aber nicht geahnt, was der mal erreichen wird. Und das war Glück, Zufall, aber auch eine gewisse Tüchtigkeit. Der hat bei der SPD in Hessen irgendwann mal, da ist er hingeschickt worden und hat dann den Auftrag gehabt, also Parteimitglied zu werden und einfach mal zu gucken, was er da so an Informationen beschaffen kann für seine Chefs in Ostberlin. Der Hauptstadt der DDR, wie es damals hieß. So. Und dann hat er, wie er selber sagt, hat er also mehrfach erzählt, auch in seinem Memoir, zu seiner großen Verblüffung wurde der Geschäftsführer einer SPD, wie heißt das bei denen? Unterbezirk, glaube ich. Das ist so die auf lokaler Ebene, ist das so die Gruppierung bei den Sozialdemokraten in einer Stadt in Hessen. Guillaume hat dann ausgesagt und auch in seinen Memoiren geschrieben, mehrfach in Interviews, dass er in Hessen geguckt hat, welche SPD-Politiker könnten Perspektive haben. Wer könnte für uns interessant sein. Und da ist er auf Georg Kleber gestoßen. Georg Kleber ist den Jüngeren nicht bekannt, der in der Parteihierarchie langsam nach oben stieg und am Ende sogar in Bonn in die Regierung kam, nämlich als Bundesverteidigungsminister.
Und der hat Guillaume mitgenommen.
Der kannte.
Wir müssen an dieser Stelle einmal kurz Hans und Christian unterbrechen.
Wieso?
Naja, weil Kohle, Knast und Kaviar auch in diesem Jahr wieder auf die große Bühne kommt.
Am 28. April im Düsseldorfer Zack ist es wieder soweit. Ab 20 Uhr kommt das gesamte Kohle, Knast und Kaviar-Team auf die Bühne mit dem Fall die Aldi-Entführung.
Genau, geht auf zack.de, dort gibt es die Tickets.
Wir freuen uns auf den Abend und damit zurück zu Hans und Christian.
Der hat viel von dem gehalten, weil Guillaume hatte mal in Hessen für ihn Wahlkampf gemacht. Und er war so beeindruckt von dem Mann, dass er den mitgenommen hat. Und in Bonn ist Guillaume dann weitergereicht worden und ist am Ende im Bundeskanzleramt bei Willy Brandt gelandet. Das ist wie ein Sechser im Lotto für so einen Spion. Der saß direkt an der Macht, war DDR-Spion, wusste keiner und hat dann ganz vorsichtig, hat er dann bestimmte Dinge immer weitergereicht über Mittelsmänner, über tote Briefkästen, wie man das aus Filmen kennt, wirklich, an die Stasi nach Ostberlin. Es gibt mehrere Fotos von Günter Guillaume und Willy Brandt. Der war mit dem in Urlaub. Willy Brandt fuhr immer nach Norwegen in ein Ferienhaus. Und Guillaume war oft dabei, als sein persönlicher Referent. In diesem Zusammenhang, kleiner Fun Fact, Günter Guillaume, der ja heute als Zeuge auftritt, ist hier in diesem Saal 1974 wegen seiner Agententätigkeit verurteilt worden und hat ein paar Jahre in Westdeutschland im Knast gesessen, ist 1981 in DDR abgeschoben worden.
Jetzt genau, also die Figur Guillaume ist bekannt, ne? Ja. Vor allen Dingen, weil sie eben zum Rücktritt von Willy Brandt am Ende geführt hat. Wie hat er denn im Prozess auf dich gewirkt? Weil das ist tatsächlich etwas, was man ja jenseits der Bilder, die du gerade beschrieben hast, eben nicht weiß, wie klingt so jemand oder wie wirkt so jemand.
Zu lesen, dass Guillaume im Prozess gegen Markus Wolf als Zeuge auftritt, ne, war natürlich ein Kracher, entsprechend hoch war das Medieninteresse. Man muss sich wieder daran erinnern, denn die ganze Geschichte war damals Anfang der 90er Jahre, gar nicht mal 20 Jahre her, war noch sehr präsent, Brandt lebte noch. Und es gibt in dem Zusammenhang ein paar Anekdoten über Brandt, was der von Guillaume gehört hat und später auch von anderen Leuten. Und der war im Prozess, ja, wie soll man das sagen? Erstmal sah er total bieder aus. Der war schlecht gekleidet. Der kam da rein, werde ich nie vergessen. Ich habe auch meinen Bericht nochmal nachgeguckt. Ich habe es damals schon erwähnt. Der sah so aus, wie Leute in der DDR oft ausgesehen haben in der Zeit. Ne? Der lebte ja wieder drüben. Der war ja verurteilt und abgeschoben worden in Westdeutschland und wurde dann also vorgeladen, kam an, trug einen schlecht sitzenden grauen Anzug, ich werde das nie vergessen, eine riesige schwarze Hornbrille, die da schon aus der Mode war. Und was mich immer tierisch nervt, ist, wenn Männer irgendwo sitzen und die Hosenbeine rutschen hoch und du siehst zwischen Socke und Hosenbein ein Stück nacktes Bein. Ist mir bei ihm auch aufgefallen. Und der war absolut cool. Und du merktest so, bei dem, was der so erzählte, über wie er gearbeitet hat da bei Willy Brandt, der war total stolz darauf. Obwohl er dann auch sagte, er hätte Brandt sehr geschätzt, aber er hätte auch Markus Wolf sehr geschätzt. Und hat dann diesen wunderbaren Satz gesagt, ich habe beiden gern gedient.
Okay, hat er damit Markus Wolf belastet? Also ist das etwas, was das Gericht Markus Wolf dann zur Last gelegt hat?
Man wusste das ja eh schon. Man wusste ja genau, das ist der Top-Spion der DDR gewesen damals. Der hat Willy Brandt dazu genötigt, sozusagen zurückzutreten. Ja, und das ist halt die Frage, die Zentrale. Kann man das einem Mann vorwerfen, der das gemacht hat, was er machen sollte in seinem Staat?
Hm. Kommen wir nochmal zu dem Misstrauensvotum, weil das fasziniert mich als Politologen ja immer. Es gibt eben 72 den Versuch der CDU, ne, Willy Brandt zu stürzen und ein konstruktives Misstrauensvotum. Also man versucht einfach mehr Stimmen zu bekommen für einen neuen Kandidaten, der dann Bundeskanzler würde, als dieser Kandidat war Rainer Barzel. Und es sah ja, so habe ich mir das jedenfalls immer erzählen lassen und so liest man es auch immer danach aus, als würde das auch genau so passieren. Wie ist dieser Tag tatsächlich gelaufen?
Rainer Barzel war der Friedrich Merz der 70er Jahre. Der war
ein schöner Satz.
Ja, ich habe da diese Tage, als ich Merz mal wieder sah, nachdem er jetzt die Kanzlerkandidatur von Söder bekommen hat, habe ich gedacht, an wen erinnert er dich? Und dann dachte ich, erinnere mich an Rainer Barzel. Rainer Barzel war selbst in der eigenen Partei umstritten. Das war so ein aalglatter, hochintelligenter Mann. Sehr konservativ, also, ne, also jetzt im negativen Sinne. Der sah auch schon so aalglatt aus, das ganze Auftreten, wie der sprach. Ne? Der war ein Unsympath eigentlich. Ne? Aber er war. Die Steigerung von respektiert ist gefürchtet, also in der eigenen Partei auch. Und er war absolut machtorientiert, war der Fraktionschef, also war der starke Mann der CDU damals. Und man muss sich jetzt Folgendes überlegen. Willy Brandt war seit 1969 Bundeskanzler. Es war die sogenannte sozialliberale Koalition. Der hatte zusammen mit der FDP eine knappe Mehrheit bekommen, 69. Und die haben relativ schnell, er als Kanzler und Walter Scheel von der FDP als Außenminister, haben angefangen, eine neue Ostpolitik zu machen. So nannte man das. Weil die haben gesagt, wir müssen versuchen, mit der DDR auf ein Level zu kommen, dass die Menschen sich auch wieder besuchen können. Und das war damals in der Bevölkerung sehr populär, weil man gesagt hat, ja, absolut richtig. Aber der rechte Rand der CDU war empört. Wir hatten ja damals noch lange die sogenannten Hallstein-Doktrinen, die besagten, jeder Staat, der mit der DDR diplomatische Beziehungen aufnimmt, kann keine mit der Bundesrepublik haben. Die waren ja noch im Bewusstsein, vor allen Dingen der konservativen Politiker. Also hat man das bekämpft mit allen Mitteln, politisch. Und das führte dazu, dass zum Beispiel zwei Bundestagsabgeordnete der FDP und der SPD aus den Parteien ausgetreten sind. Und damit bröckelte die ohnehin knappe Mehrheit der sozialliberalen Koalition damals. Also zwischen 69 und Anfang der 70er Jahre. Und 72 sah Barzel die Chance, diese Mehrheit, die im Prinzip auch nicht mehr wirklich, die war nicht stabil. Ich glaube, die hatten noch eine Stimme oder sowas. Das war sehr fragil. Und dann hat er gedacht, das kriegen wir hin. Und es gab auch Signale aus den Kreisen der SPD und FDP, dass man vielleicht sich überlegen würde, dort doch mit Barzel zu stimmen. Also hat er dieses Misstrauensvotum auf den Weg gebracht. Das war im April 1972. Und diesen Tag werde ich nie vergessen. Ich war kurz vorm Abitur und ich war auf einem richtig linken Gymnasium. Wir waren alle links. Und als sich bei uns eine Schülerunion gründete, haben wir dagegen demonstriert. Wir fanden das absolut undemokratisch. Das muss man sich mal überlegen, dass an unserer Schule ein paar Leute sagten, ja, aber wir sind CDU. Und das waren auch Leute, die mochten wir eh nicht. Wir kannten deren Väter und wussten genau, die Kohle kam vom Bayer-Konzern. Das war in Leverkusen, das Gymnasium. Der Bayer-Konzern sponserte die. So, auf dieser Schule jetzt auf einmal Misstrauensvotum. Wir bekamen unterrichtsfrei. Und wer wollte, konnte in die große Aula gehen, da war ein Fernseher aufgebaut und wir konnten das Misstrauensvotum live am Fernseher mitverfolgen. Und ich habe da gesessen.
Hast du was erlebt?
Es war unglaublich. Wir sind alle davon ausgegangen, wir erleben jetzt das Ende der Regierung Brandt. Und wir waren alle Willy-Wähler. Willy Brandt war unser Idol. Der war damals in Deutschland unglaublich populär, vor allen Dingen bei jungen Leuten. Und wir saßen da total traurig und dachten, ja, die stimmen jetzt ab und dann werden wir hier das Ende dieser Regierung erleben. Und da wird Rainer Barzel für uns eine absolute Horrorvorstellung. Rainer Barzel wird Bundeskanzler. Konnten wir uns nicht vorstellen. Wurde er ja auch nicht. Denn am Ende der Abstimmung geht der Bundestagspräsident Kai-Uwe von Hassel, will ich nie vergessen, geht ans Mikro. Völlig cool, der CDU-Mann übrigens. Ne? Völlig cool. Als die Zahlen kamen, konntest du sehen, bei den Leuten klackerte es schon. Ne? Also die da saßen, wussten genau, was muss erreicht werden. Und als er die Zahl der Ja und der Nein-Stimmen, ja, da brach im Saal schon die Hölle los. Und Kai-Uwe von Hassel konnte gerade noch den Satz sagen, damit hat das Misstrauensvotum nicht die nötige Mehrheit erreicht. Punkt. Tumult im Saal. Und dann geht die Kamera auf Barzel. Der saß da wirklich, als hätte ihn der Blitz getroffen. Dieses Bild habe ich noch vor Augen. Der saß so in seinem Stuhl und begriff die Welt nicht mehr. Willy Brandt übrigens auch nicht. Wobei, das war gespielt, wie sich später rausstellt. Und dann saß Barzel da, der konnte nicht begreifen, was da gerade passierte. Ne? Der war gescheitert. Willy Brandt blieb Kanzler.
Jetzt kommt unser Freund Markus Wolf wieder ins Spiel.
Ja.
Weil das scheint nicht eine rein demokratische Abstimmung gewesen zu sein, also nur aus freien Stücken, sondern es hat wohl einen Einfluss von Markus Wolf gegeben. Was hat Markus Wolf gemacht? Oder
das wusste man damals natürlich noch nicht. Wobei, Markus Wolf hat diese Abstimmung gekauft. Und das ist natürlich ein Hammer. Und zwar hat er über Mittelsmänner, hat er einem, mindestens einen, wahrscheinlich zwei CDU-Abgeordneten Geld anbieten lassen. Die Rede war von 50.000 D-Mark. Und die beiden haben gegen Barzel gestimmt.
Das ist Wahnsinn. Also, dass du für 50.000 Mark oder dann in Summe 100.000 D-Mark Geschichte beeinflussen kannst. Ja. Ne? Also nicht nur ein bisschen. Das ist ja wirklich, also wir reden über nationale Geschichte oder auch im europäischen Kontext immer mehr. Ne? Also das ist für 50.000 Mark relativ günstig zu haben.
Relativ günstig. Mal eben kurz den Lauf der deutschen Geschichte beeinflussen. Und das war natürlich sein Meisterstück. Ne? Hm. Ganz klar. Und ich weiß noch, der eine Abgeordnete hieß Julius Steiner von der CDU. Ich weiß nicht, ob man das heute noch so nennt. Ein richtiger Hinterbänkler, den kannte kein Mensch. Mhm. Hat sich erst nachher herausgestellt. Man wusste nicht, wer hat hier. Das war ja keine Abstimmung, wo jeder mit Namen aufstand und sagte, hier, ich stimme für oder gegen. So, das war eine geheime Abstimmung. Und Barzel war, wie gesagt, wie vom Donner gerührt. Und da ging natürlich direkt an die Suche los. Wer war das? Ich weiß nicht mehr genau, wie lange es gedauert hat. Und irgendwann kam es raus. Noch später stellte sich dann heraus, dass die Stasi den geschmiert hatte.
Jetzt kriege ich aber langsam so ein Gesamtbild. Ne? Also das ist wirklich so ein Meisterspion, der Markus Wolf, beziehungsweise ein Meister darin, seine Spionageabteilung zu lenken mit einigen, nach diesen Maßstäben, auch großen Erfolgen.
Ja.
Du hast am Anfang aber schon mal gesagt, das hat ja eine rechtsphilosophische Frage, die damit verbunden ist. Nämlich in seinem Staat, der DDR, ist das rechtens, was er tut. Ne? Also er macht Geheimdienst zur Sicherung, wie der Name ja schon sagt, ne? zur Sicherung des Staates DDR. Das heißt, da ist es auf keinen Fall Unrecht. In der Bundesrepublik entsteht natürlich ein Schaden, da ist es Unrecht, aber das ist das nicht für ihn geltende System. Das wäre ja so, als würde man in Frankreich Schaden anrichten oder in England oder so. Wie ist das Gericht mit dieser Frage umgegangen? Also wie gehst du damit um, wenn du sagst, da ist ein untergegangener Staat und in dem hat jemand Spionage betrieben? Wie haben die das diskutiert oder wie ist das im Prozess?
Ja, das war das zentrale Thema. Aber schon allein die Tatsache, dass der Bundesanwalt das Verfahren also erstmal angeleitet hat und man hat die Anklage zugelassen, heißt ja, dass man damals der Ansicht war, man kann das verhandeln. Ich glaube, es hat auch mal Vergleiche gegeben mit den Nürnberger Prozessen, wo damals ja die Alliierten gesagt haben, wir stellen hier die Nazi-Verbrecher vors Gericht. Wobei die auch gesagt haben, ey Leute, wir haben in unserem Staat, wir haben Befehle befolgt und so. Und da hat man sich darauf zurückziehen können damals, dass man gesagt hat, ihr habt aber gegen die Menschlichkeit.
Mhm, klar, weil es da auch Morde und Massenmord war. Das ist ja ähnlich wie bei den Mauerschützen. Ja. Ne? Dass du sagst, okay, da wird ein Mord begangen, also ein Verbrechen, das ja in jedem Staat erkennbar etwas gegen die höheren Menschenrechte oder gegen die Menschenwürde ist. Aber wir reden jetzt über Spionage, was irgendwie so ein Mittelding ist.
Am Ende hat das Gericht sich dann eine Menge Gedanken darüber gemacht. Und ich habe jetzt nochmal nachgelesen. Es gibt seitenweise gibt es Untersuchungen darüber, ist das rechtens oder nicht? Und Markus Wolf hat natürlich gesagt, nein, ihr könnt mich nicht verurteilen dafür, dass ich meine Arbeit gemacht habe. Das Gericht hat gesagt, doch, wir machen das aber trotzdem, weil wir sind der Meinung, du hast gegen deutsches Recht verstoßen. Aber, also ich sage mal so, die Frage ist im Grunde nie befriedigend geklärt worden. Und wenn man dann sieht, wie man nachher mit dem umgegangen ist, dann merkst du auch, dass die deutschen Gerichte selbst nicht genau wussten, oh, das hat alles hier noch. Und der hat ja nie wirklich im Knast gesessen.
Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um einmal unsere Richterin zu hören und zu hören, wie das Gericht dann tatsächlich hier in Düsseldorf entschieden hat.
Nach 42 Verhandlungstagen wird das Urteil gefällt. Markus Wolf wird wegen Landesverrats und Bestechung zu 6 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.
Hans, das klingt jetzt zumindest nach einem klaren Ende. Ich will gar nicht bewerten, ob das ein gutes oder schlechtes Ende ist, aber es ist ein sehr klares Ende mit dieser Haftstrafe. Du hast aber gerade schon angedeutet, diese Haftstrafe, diese 6 Jahre hat er nie angetreten. Warum nicht?
Weil das Bundesverfassungsgericht das ganze Ding gekippt hat. Und zwar, ich habe die Begründung nochmal gelesen vom Bundesverfassungsgericht. Also es ist nichts, was du abends im Bett liest, weil das ist hochkomplizierte juristische Fachaussprache sozusagen. Am Ende haben die gesagt, das kann man so nicht machen. Ne? Und zwar genau aus dem Grund, den du eben auch gesagt hast, weil der war ja noch nicht mal in Bonn, der war ja noch nicht mal im Westen, als er die Taten begangen hat. Der war ja immer auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs unterwegs. Und die haben das Urteil nachher gekippt. Deshalb ist der auch nicht, der hat nie im Knast gesessen. Und dass das Gericht selber, also das ist jetzt meine Interpretation, dass das Gericht in Düsseldorf, die Kammer des OLG, sich dabei irgendwie komisch gefühlt hat, siehst du schon am Strafmaß. Da steht ja, oder es ist, haben wir ja eben gehört, er ist verurteilt worden wegen Landesverrats und wegen Bestechung. Jetzt überleg mal, da wird jemand wegen Landesverrats verurteilt. Der Landesverrat bedeutet, dass du deinem Land wirklich Schaden zugefügt hast, deinem Land.
Ja, und allen, die da leben und so weiter. Das ist eine
große Nummer. Und es geht wirklich um Existenzen, es geht um alles Mögliche. Und da kriegt der läppische 6 Jahre, hallo? Also dieses Urteil war schon ein merkwürdiger Kompromiss. Und da merkt es schon, die Kammer hat sich dabei nicht sehr wohl gefühlt. Aber die haben rein formal entschieden und haben gesagt, okay, komm, das ist jetzt nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Also haben sie ihn so verknackt.
Was hat er als freier Mann gemacht? Also er hat ja dann bis zu seinem Lebensende offenbar auf freiem Fuß gelebt. Was hat er da gemacht?
Der hat im Prinzip von seinem Namen gelebt. Ne? Der hat Bücher geschrieben, der war in allen möglichen Interviews, der hat sich dafür bezahlen lassen, Markus Wolf zu sein. Und du kannst bei so einem Mann immer davon ausgehen, dem standen ja immer sehr viele Devisen. Ne? Also nicht DDR-Mark, sondern richtiges Geld zur Verfügung. Und so wie der aufgetreten ist und wie der gelebt hat, glaube ich, dass der gut vorgesorgt hat. Also der hat gut gelebt.
Und wann ist Markus Wolf gestorben?
Also sein Todestag ist schon irgendwo kurios. Der ist nämlich am 9. November 2006 ist er gestorben. Und wir alle wissen, der 9. November, Fall der Mauer. Der 9. November ist das Datum der Deutschen. Da es sind viele wichtige Dinge am 9. November passiert. Hitler hat versucht, 23 am 9. November sich an die Macht zu putschen. Der Fall der Mauer war am 9. November. Und ausgerechnet an diesem Tag stirbt Markus Wolf.
Damit sind wir am Ende des ersten Teils unserer Doppelfolge angekommen. Du hast schon über das Misstrauensvotum gegen Willy Brandt gesprochen. In diesem Zusammenhang wird ein weiterer Name und ein weiterer Mann auftauchen, der heißt Karl Wienand. Und dem wird es im Wesentlichen in der zweiten Folge gehen, im zweiten Teil unserer Doppelfolge. Und dann auch um den berühmtesten Zeugen, der hier in Düsseldorf ausgesagt hat, nämlich der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt. Was da alles passiert ist und wie das alles zusammenhängt, hört ihr dann im zweiten Teil unserer Doppelfolge. Jetzt sage ich erstmal danke. Danke, lieber Hans, dir fürs Erzählen und Erklären, für einen Politologen wie mich hochspannend, das so aus erster Hand zu erfahren. Danke an die Cast-Crew, die diese Folge wie immer hervorragend produziert hat. Ganz herzlichen Dank an Sarah-Lena Bolay, unsere Nachrichtensprecherin und Richterin, und an Alana Niebergall, die diese Folge für uns und mit uns recherchiert hat. Bis zum nächsten Mal.
Kohle, Knast und Kaviar ist eine Produktion von 4.0 in Zusammenarbeit mit Cast-Crew.